Dann habe ich noch ein paar Minütchen. Und dann nehmen wir noch den Satz Nummer 12. Und das ist jetzt Seite 42. Also wir haben jetzt so ein bisschen in der Swedenborgschen Analyse verstanden, dass Spiritualität ihren eigentlichen Ursprung immer nur in Gott haben kann. Und die Seele, die sozusagen manchen Denkern als das Leben erscheint, ist bei tieferer Betrachtung auch nur ein Aufnahmeorgan des Lebens. Wir haben ferner gesehen, dass Gott einer ist, dass er eins ist und dass man in seinem Wesen zwar Liebe und Weisheit wie Licht und Wärme bei der Sonne unterscheiden kann, aber sie sind eins und gehen als Einheit auch von Gott aus und werden als Einheit auch noch in der Anima wahrgenommen, also in dem, was unbewusst ist. Ich war, dort ist dieser Einfluss noch integer, ganz, ungeteilt. In dem eigentlichen Bewusstseinsbereich tritt aber nun eine Spaltung dieses Einflusses auf, eben dass es leichter fällt, den Verstand zu entwickeln, als den Willen zu entwickeln. Und dieser Thematik des aufgespaltenen Einflusses, der ist dann im Satz 12 etwas eingehender thematisiert. Der Satz selber lautet, Seite 42, der Verstand des Menschen kann in das Licht, in die Weisheit erhoben werden, in der die Engel des Himmels sind, je nach der Ausbildung seiner Vernunft. Und ebenso sein Wille in die Wärme, in die Liebe, je nach den Taten seines Lebens. Jedoch wird die Liebe des Willens nur insoweit erhoben, als der Mensch das will und tut, was die Weisheit des Verstandes lehrt. Also Swedenborg geht hier bei der Beschreibung eines spirituellen Wachstumsprozesses, Klammer auf, als Mensch der Aufklärung des 18. Jahrhunderts, wo man der Aufklärung des menschlichen Bewusstseins sehr viel zugetraut hat, davon aus, dass also über die Erhebung des Verstandes, über das lichtvoller Werden unseres Bewusstseins, dann auch im nächsten Schritt der Wille erreicht werden kann von diesem Transformationsprozess. Wir sind da vielleicht etwas pessimistischer eingestellt. Aufklärung und Bildung schützt vor Fake News nicht. Also, Swedenborg führt aus. Unter dem menschlich-mentalen, das hatte ich schon angedeutet, verstehen wir seine zwei Vermögen, die Verstand und Wille heißen, Intellectus und Voluntas. Der Verstand ist das aufnehmende Vermögen für das Licht des Himmels, das seinem Wesen nach Weisheit ist. Und der Wille ist das aufnehmende Vermögen für die Wärme des Himmels, die ihrem Wesen nach Liebe ist, wie oben gezeigt. Beide, Liebe und Weisheit, gehen vom Herrn als der Sonne aus und fließen in den Himmel und all seine Teile ein, woher die Engel ihre Weisheit und Liebe haben. Sie fließen auch in unsere Welt mit allem, was zu ihr gehört, ein, woher die Menschen Weisheit und Liebe haben. Vereint gehen sie vom Herrn aus. Vereint fließen sie auch noch in die Seelen der Engel und Menschen ein. Aber nicht mehr vereint werden sie in ihr Mentales aufgenommen. Nochmal Erinnerung, Spaltung im Gehirn, rechte, linke Hirnhälfte und so weiter. Aber nicht mehr vereint werden sie in ihr Mentales aufgenommen. Hier wird zuerst das Licht, das den Verstand bildet, und Gott sprach, es werde Licht. Ne, so was steht auch dahinter, also seine Auslegung der Schöpfungsgeschichte. Die erste Handlung Gottes ist, es werde Licht. Also hier wird zuerst das Licht, das den Verstand bildet, empfangen und dann nach und nach auch die Liebe, die den Willen bildet. Das ist so vorgesehen, weil ein jeder von neuem geschaffen, das heißt geistig neu geformt werden muss. Und das geschieht durch den Verstand, also Intellectus. Damit ist nicht der dürre Intellekt gemeint, ne? Das ist klar. Der Mensch sammelt nämlich von Kindheit an Kenntnisse des Wahren und Guten, die ihn lehren, gut zu leben, das heißt, das Richtige zu wollen und zu tun. So wird der Wille durch den Verstand geformt. Zu diesem Zweck ist dem Menschen die Fähigkeit gegeben, seinen Verstand beinahe in das Licht der Engel des Himmels zu erheben, damit er sehen kann, was er zu wollen und anschließend zu tun hat, um glücklich zu sein in der Welt zeitlich und selig nach dem Tod ewig. Glücklich und selig wird er, wenn er Weisheit erwirbt und seinem Willen ihr gegenüber im Gehorsam hält. Unglücklich und unselig hingegen, wenn er den Verstand unter den Gehorsam des Willens stellt. Denn der neigt von Geburt an allem Bösen, selbst dem Schrecklichsten zu. Daher würde sich der Mensch ohne die Bändigung seines Willens durch den Verstand in Untaten stürzen. Ja, er würde aus der ihm angeborenen tierischen Natur selbstsüchtig alle ausplündern und abschlachten, die ihm nicht geneigt und unterwürfig sind. Außerdem wäre der Mensch gar kein Mensch, sondern ein Tier, wenn er den Verstand nicht separat vervollkommnen könnte und anschließend den Willen durch ihn. Denn ohne diese Unabhängigkeit und den Aufstieg des Verstandes über den Willen wäre ihm das spezifisch Menschliche nicht eigen. Er könnte nicht denken und aus dem Denken reden, sondern nur seine Stimmung, wieder Affektionen, durch unartikulierte Laute äußern. Er könnte auch nicht aus der Vernunft tätig sein, sondern nur aus seinem Instinkt heraus. Und schon gar nicht könnte er Göttliches und dadurch Gott erkennen und so mit ihm verbunden werden und ewig leben. Der Mensch denkt und will wie von sich aus, jetzt wieder im Hintergrund der Einfluss, der ja immer gegeben ist. Der Mensch denkt und will wie von sich aus, hat also das Gefühl, autoaktiv zu sein. Der Mensch denkt und will wie von sich aus. Und genau das ist das Gegenseitige der Verbindung, das erforderlich ist, weil nämlich eine Verbindung ohne Gegenseitigkeit nicht zustande kommen kann. Wie ja auch die Verbindung des Aktiven mit dem Passiven ohne eine Reaktion seitens des passiven Akteurs undenkbar ist. Gott allein handelt aktiv, der Mensch aber kann nur passiv handeln, er kann nur reagieren, allem Anschein nach zwar wie von sich aus, in Wahrheit aber innerlich von Gott aus. Da ist auch die Gnadentheologie bei Swedenborg eigentlich enthalten. Hat man das einmal richtig verstanden, dann kann man daraus erkennen, wie die Liebe des menschlichen Willens beschaffen ist, wenn sie durch den Verstand erhoben wird, auch wie sie beschaffen ist, wenn das nicht der Fall ist und wie somit der Mensch beschaffen ist. Und jetzt wieder Swedenborgs Liebe zur bildhaften Ausdrucksweise, die man bei so einem Rationalisten nicht unbedingt vermuten würde, aber er liebt das. Die folgenden Vergleiche veranschaulichen seine Wesensart, wenn seine Liebe nicht erhoben wurde. Er ist dann wie ein Adler, der sich in die Höhe schwingt. Sobald er aber unten eine Beute erblickt, die seine Begierde weckt, Hühner, Schwäne, ja sogar Lämmer, stürzt er sich augenblicklich hinab und verschlingt sie. Er ist auch wie ein Ehebrecher, der sich unten in einem geheimen Verlies eine Gespielin hält, zeitweise aber in den oberen Bereich seines Hauses hinaufsteigt, wo er vor den Anwesenden weise Reden über die Keuschheit schwingt, dann aber aus dieser Gesellschaft davoneilt, um seine Geilheit wieder unten mit der Gespielin zu befriedigen. Der wird also immer wieder eingeholt, sozusagen, von seinem Sowieso. Ferner ist er mit einem Dieb auf einem Turm vergleichbar, der so tut, als halte er Wache. Sobald er aber unten etwas Begehrenswertes erspäht, eilt er schnellen Schrittes hinab, um es zu erbeuten. Schließlich kann man ihn mit Sumpffliegen vergleichen, die säulenförmig, da ist so ein bisschen der barocke Geist Swedenborg, der noch eine Kurve macht und noch eine Kurve macht und noch eine Kurve macht. Schließlich kann man ihn mit Sumpffliegen vergleichen, die säulenförmig über den Kopf eines Pferdes, Klammer auf, Pferde stehen für Swedenborg für das Verständnis des Wahren oder die Dynamik des Geistes. Also nochmal, schließlich kann man ihn mit Sumpffliegen vergleichen, die säulenförmig, jetzt werde ich selber barock, die säulenförmig über den Kopf eines Pferdes fliegen, solange es sich bewegt. Aber sobald es stehen bleibt, hinabschwirren, um sich in ihrem Sumpf zu versenken. So ist der Mensch beschaffen, dessen Wille oder Liebe nicht durch den Verstand erhoben wird, dessen Liebe daher unten am Fuße, also am Natürlichen, bleibt, versunken im Morast des Materiellen und den Reizen des Sinnlichen. Ganz anders jene, die das Drängen der Triebe ihres Willens durch die Weisheit ihres Verstandes bändigen. Bei ihnen geht der Verstand nach einer gewissen Zeit den Bund der Ehe mit den Willen ein, daher auch die Weisheit mit der Liebe. Und oberhalb ihrer unwiedergeborenen Triebnatur wohnen sie im Wonnegefühl des Geistigen beisammen. Ja, mit der Bändigung des Willens, da kann man sich überlegen, ob da so eine Bilder wie der Wagenleiter da, der die Pferde im Griff hat, ein Bild aus der Philosophie auch im Hintergrund stehen könnte halt, nicht wahr? Ja, damit schließe ich diese Lektüre und habe euch hoffentlich mal einen gewissen Einblick in die Originalformulierungen und in die originalen Denkwege Swedenborgs auf diese Weise erlaubt und ermöglicht. Viel Spaß bei der eigenen Lektüre.